klassisch, Altes Testament, wunderbar. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber gehört den Menschen. Mhm. Im Klartext, so leben die meisten, auch als Christen leben wir eigentlich so. Lieber Gott, kümmere du dich bitte um deinen Himmel. Wunderbar, dass es den gibt, aber sozusagen hier haben wir so die Oberhand und wir regeln das schon. Und das wird genau durchbrochen an Weihnachten. Wir haben eine Religion, wo der Himmel sich auf die Erde neigt.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Da kommen wir jetzt schon zum vierten Teil unseres Gespräches, denn bisher haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, von außen Staat und Politik auf das Christentum, auf den Gläubigen zu schauen. Sie haben etwas ganz Interessantes angesprochen, Herr Glashoek, dass es nämlich jetzt darum geht, aus der Innensicht heraus in die Welt hinauszugehen. So, das heißt, ich frage Sie mal ganz direkt, wie ist denn so ein Weltverständnis eines Gläubigen? Wie sollte sich das aus Ihrer Sicht darstellen?
Ja, es wird Sie überraschen, aber dazu haben wir fast 2000 Jahre gebraucht. Also das Zweite Vatikanische Konzil war wirklich so eine Zäsur und ein Durchbruch. Also der Papst Johannes der 23. hatte schon für alle völlig überraschend gesagt, ja, wir berufen dieses Konzil ein und das ist sozusagen, wir machen die Fenster weit auf. Und dann war gedacht, naja, also wir verkünden sozusagen dann unsere Lehre und alle Welt kniet nieder und hört uns. Mhm. Wir haben aber vergessen zu sagen, es gibt eine Osmose, sozusagen das, was draußen ist, kommt auch zu uns rein. Und das hilft uns aber, mehr zu werden, die wir eigentlich sind. Vielleicht das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dokumente im Zweiten Vatikanischen Konzil war genau Gaudium et Spes, also Freude und Hoffnung der Menschen sind Freude und Hoffnung der Christen heute und Trauer und Leid und Schmerz ebenso. Also diese Wahrnehmung, es geht darum sozusagen, wie geht das eigentlich, Christ in der Welt zu sein, aber ohne in der Welt sozusagen aufzugehen. Vielleicht darf ich das eben noch sagen, es gibt einen sogenannten Diognetbrief, drittes Jahrhundert, glaube ich, der sagt, pass mal auf, die Christen kannst du eigentlich äußerlich gar nicht erkennen. Die haben leben in den verschiedenen Ländern und die haben in den entsprechenden Gewänder und Kulturen und Gewohnheiten und so, aber sie haben noch einen anderen Hintergrund, eine andere Identität und ihre Heimat ist im Himmel und sie sind gewissermaßen das, was die Seele im Leib ist, das sind eigentlich die Christen der Gesellschaft. Und sozusagen, woraus leben wir und wofür leben wir? Das sind eigentlich die Grundfragen von Menschsein überhaupt, aber für uns als Christen natürlich in besonderer Weise. Und das ist eigentlich der Punkt, die Anfrage an eine verbürgerlichte Gesellschaft und auch eine verbürgerlichte Kirche, wenn vieles sozusagen in starren Formen sozusagen kanalisiert ist. Ja, und dann denken wir, okay, die Leute gehen alle Kirche, also dann sind die auch alle christlich, aber sozusagen die Form ist da, aber ob der Innenraum und der Inhalt wirklich da ist, das ist die Frage. Und von daher brauchen wir diesen Reformprozess, von dem wir sprechen, aber vielleicht in etwas anderer Weise, als viele sich das momentan denken.
Ich habe in einer unserer Folgen ja Jan auch mal ganz provokant danach gefragt, indem ich gesagt habe, was ich von der Kirche wahrnehme, die können Soziales, die können Schulen, die können Kranke, die können Alte, aber können die glauben? Ja. Also können die den Glauben vermitteln? Und das ist ja etwas, was mich in die katholische Kirche reingezogen hat, um zu sagen, für mich ist das der schönste Glaube, dem ich begegnet bin. Für mich ist das der nährhafteste, der geprägteste, für mich persönlich, ja, den ich mir vorstellen kann. Aber ich finde ihn sehr dünn nur in dem Glauben, weil für mich war der Maßstab, ich brauche wirklich nur das, was mich in meinem Glauben einmal näher bringt, an Gott, auf Gott ausrichtet, weil da hole ich mir auch das ab, was mich in der Welt sein lässt, was mein Sein in der Welt prägt. Das ist für mich eine Verbindung vertikal und horizontal, das beeinflusst sich. Und da merke ich, das ist ein Verständnis, mit dem ich manchmal Augenrunzeln und Stirnrunzeln und Fragezeichen auslöse.
Wir sind jahreszeitlich ja noch relativ nah an Weihnachten dran. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied auch gegenüber anderen Religionen. Klassisch, Altes Testament, Psalm, wunderbar. Psalm 113, glaube ich, da heißt es, oder 115. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber gehört den Menschen. Mhm. Im Klartext, so leben die meisten, auch als Christen leben wir eigentlich so. Lieber Gott, kümmere du dich bitte um deinen Himmel. Wunderbar, dass es den gibt. Aber sozusagen hier haben wir sozusagen die Oberhand und wir regeln das schon. Und das wird genau durchbrochen an Weihnachten. Also wir haben eine Religion, wo der Himmel sich auf die Erde neigt. Inkarnation, denken wir das, in Karne, also im Fleisch. Das Wort wird Fleisch und Jesus kommt sozusagen in unsere Welt. Und damit sozusagen können wir nicht sagen, zwei reiche Lehre sozusagen, das ist der Himmel und das ist die Erde und jetzt machen wir hier unser Ding, sondern Gott ist in Welt und muss in Welt und will in Welt, in der Welt auch gefunden werden. Und das verändert alles. Ich will noch einen zweiten Satz dazu sagen. Wir haben jetzt Taufe Jesu gefeiert. Das ist meines Erachtens eine der Angelpunkte des ganzen christlichen Glaubens. Also da, wo Jesus selber erfährt, der Himmel öffnet sich, dieses Bewusstsein, du bist der geliebte Sohn Gottes und von dort her geht sozusagen sein Weg, er geht nicht wieder zurück und in seine Tischlerei und reicht dann irgendwann die Rente ein, sondern das ist so erschütternd, dass er eine Reflexionszeit braucht in der Wüste und dann nach Galiläa geht und sagt proklamatorisch, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also aus dieser Erfahrung, ich bin geliebter Sohn Gottes, geliebte Tochter Gottes, aus dieser Erfahrung heraus geht das Leben anders weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen der Erneuerungsprozess, den wir nicht strukturell machen können, sondern es ist ein geistlicher Prozess, der aber enorme, auch dann politische, gesellschaftliche Auswirkungen hat.
Im Übrigen ist das ein Prozess, den jeder von uns durchlaufen kann. Also das, was da mit Jesus passiert ist, also in die Welt geworfen zu sein, also Geburt, Taufe des Herrn, die Begegnung Jesu mit Johannes am Jordan, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, Reflexionszeit. Und dann geht es halt in die Welt für Jesus. Und es kommt zu dem, was dann die Bergpredigt ausmacht, als politisch-ethisches Programm, was Jesus formuliert. Und dann halt eben auch sein Tätigwerden, also sein Hingewandtsein zu den Tauben, den Stummen, den Lahmen, den Fiebrigen, wen auch immer es dann da gibt. Also wirklich auch tatsächlich anzupacken und die Dinge, die Themen anzugehen, Menschen wieder in Kommunikation und Beziehung und Bezug zueinander zu setzen. Das ist etwas, was jeder von uns, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin für sich ebenfalls wahrnehmen kann. Also sich auszurichten auf zum Beispiel die Botschaft, die aus der Heiligen Schrift hervorgeht. Wir haben das gerade an diesen wenigen Schriftstellen versucht deutlich zu machen. Das anzunehmen, das wahrzunehmen vorher erst einmal und daraus dann halt eben zu agieren. Sein Leben zu gestalten und möglichst das auch der Menschen um einen herum. Und schon sind wir in der Politik.
Und das trifft eben auch mein Verständnis des Glaubens, dass sich in mir als Einzelperson ebenfalls Himmel und Erde manifestieren. Und zwar ebenso parallel.
Ja, klar.
Und das heißt nicht etwas Ausgelagertes. Also ich muss nicht nur Jesus im Außen folgen, sondern auch in meinem Innen ausgerichtet. Und gleichzeitig prägt das mein Handeln in der Welt.
Also Peter hat gerade das Stichwort Zwei-Reiche-Lehre aufgebracht. Also es gibt den Himmel, es gibt die Erde, die Transzendenz und die Immanenz. Und dann sind wir ganz schnell dabei, was ist denn wichtiger? Was ist das höher zu priorisierende? Wo gestalte ich? Ich glaube, das ist kein guter Ansatz. Also ich komme auf das klitzekleine Wörtchen und das dazwischen steht. Das eine gilt sowohl wie das andere auch. Also Himmel und Erde. Und nicht eben das eine oder das andere. Und dann gelingt, ich komme immer wieder auf dieses Wort gelingen, dann gelingt eine ganze Menge. Dann kriege ich ein anderes Verständnis, ein zuträgliches Verständnis von der Schöpfung zum Menschen. Mit all seinen Begrenztheiten, die es da gibt, ob das nun Behinderungen, Beeinträchtigungen sind oder körperliche Statur oder Intelligenz und Kompetenz, alles was dazugehört. Wenn ich das annehmen kann, dann bekomme ich einen neuen Blick.
Und so verstehe ich auch die Sakramente. Im Grunde genommen ist doch das für mich als Gläubigen, dass ich mich in der Verbindung mit Gott ausgerichtet halten kann. Das sind für mich die Sakramente und nicht nur das ritualisierte Feiern von der Priester sagt so, die Gemeinde antwortet, der Priester macht dies, die Gemeinde sagt. Sondern das ist für mich ja der Kern gewesen, um zu sagen, ich brauche diese Sakramente, um in der Verbindung mit Gott zu bleiben. Und das ist für mich das Elixier, das Benzin, was mich dann in meinem Weltlichen voranbringt.
Ja, dann erlaube ich mir aber eben einmal zu sagen, wir machen Podcast vor der Bundestagswahl und beschäftigen uns nicht mit Sakramenten.
Nein, aber ich weiß jetzt, aber jetzt ganz ernsthaft, warum soll denn nicht mein Glaube das Kreuz beeinflussen? Also ich würde das nicht voneinander trennen wollen. Und das ist ja genau die Trennung, mit der ich ja so Probleme habe, dass wir sagen, wir sind was Sie auch angesprochen haben, Herr Klaas-Vogt, ich bin tagsüber in der Welt und wenn ich nach Hause komme, mache ich die Tür zu und dann bin ich die Gläubige. So funktioniert es ja nicht.
Ich finde einen interessanten Aspekt. Ich habe das Buch von Kochide, muslimischem Professor, gelesen. Der hat gesagt, auf Wallfahrt, auch die Christen machen auf Wallfahrt. Also ich fahre auch nach Santiago de Compostela, miete mir da ein Hotel. Und dann gucke ich, was heißt denn jetzt Wallfahrt? Und da dachte ich, jetzt musste wie in Saudi-Arabien um die Kaaba, also um die Kirche da 7-mal rumgehen. Und das haben die aber gar nicht gemacht. Also es war nicht irgendein formaler Akt sozusagen, um okay zu sein. Sondern haben die mir gesagt, nee, wir sind die ganze Zeit auf Santiago de Compostela zugegangen. Das ist eigentlich unsere Wallfahrt und das ist ein Weg der Reinigung und der Läuterung und der inneren Vorbereitung, um es wirklich neu wieder auszurichten. Und dann kommen wir irgend sozusagen im Heiligtum an und gehen mit einer anderen Kraft daraus hervor. Das hat ihn ganz erschüttert. Er hat dann sein Hotel gekündigt und sagt, dann gehe ich den umgekehrten Weg und gucke mir all die Leute an, die sozusagen auf dieser Wallfahrt sind. Also ich will sagen, das fand ich sehr bezeichnend. Und das macht, ich würde mal sagen, das ist genau der Unterschied. Also wir haben vieles mit den anderen Religionen gemein. Aber Sie müssen einfach sehen, im Islam für den Muslim ist Allah der Allgewaltige, Allmächtige, Allbarmherzige, aber weit weg. Und durch entsprechende rituelle Waschungen und entsprechende Wallfahrt und was weiß ich alles, Werke der Barmherzigkeit und so weiter, sozusagen, bin ich irgendwie sozusagen vor Allah gerechtfertigt. Im Judentum ist es übrigens ähnlich. Also im Alten Testament war eindeutig sozusagen das Höchste, also man durfte den Namen Gott, Jahwe, überhaupt nicht aussprechen, sondern der sagt immer der Allerheiligste oder der Höchste. Gott lässt, also im Judentum, lässt seine Namen auf dem Tempel aufruhen. Und jetzt kommt das Christentum und sagt Gott in Welt. Das ist so sensationell. Und das prägt Mentalität, Lebenseinstellung fundamental. Darum wurde es auch von Paulus so sehr bekämpft. Weil natürlich, das stellt alles in Frage, wird sozusagen der Allerheiligste jetzt in den Schmutz gezogen. Jesus geht bis ans Kreuz. Also, und wird als Verbrecher dahin gehängt. Also will nur sagen, es gibt eine Festschrift von Karl Rahner, einem großen Theologen. Das hatte den wunderbaren Titel Gott in Welt. Das zu verinnerlichen, wenn das stimmt, wenn Gott nicht nur irgendwo über den Wolken zu finden ist, sondern dass er diesen Weg hineinfindet in unsere Welt, dann ist das auch der Ort unseres Gottesdienstes, Dienst an Gott und Gottesdienst an den Menschen. Und das ist sozusagen das Feld, wo wir mit Gott leben und ihn auch finden. Und das hat natürlich eine enorm politische Dimension.
Absolut. Und es zeigt, dass die Kirche die Aufgabe haben sollte, Gottes Begegnung im Weltlichen möglich zu machen.
Ja. Ja, ganz klar. Also möglich machen, aber auch, ich sag mal, unseren Angehörigen, unseren Kirchenangehörigen, den Gläubigen, die Möglichkeit geben, sich einzubringen im Sinne dieses Glaubens.
Ja, weil es ist spannend, Sie haben jetzt den Islam angesprochen, im Buddhismus ist es so, mit dem ich mich auch eine Weile sehr intensiv beschäftigt habe, dass natürlich Buddha einen Erleuchtungsprozess durchlaufen hat. Das heißt, er hat das Weltliche überwunden, sein eigenes Ich überwunden und hat sich auf das Göttliche ausgerichtet. Für mich der Unterschied war jedoch, Jesus kommt von Gott. Also Jesus ist quasi, um in dem Bild zu bleiben, als Erleuchteter, als Mensch inkarniert. Dadurch hat er genau das, was Sie sagen, nicht ich wende mich dem Göttlichen zu in meinem menschlichen Sein, sondern das Göttliche wendet sich mir zu und kann in mir sich darlegen durch meine Menschlichkeit.
Genau, diese Bewegung ist neu.
Ja,
also
das ist wirklich
Himmel,
anders.
Vom Himmel in die Welt, statt von der Welt in den Himmel.
Genau.
Also die Richtung ist eine ganz andere. Ja, das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Mhm.
Und wir haben ein personales Gegenüber, das unterscheidet uns. Aber ich möchte hier keine Gegensätze aufbauen. Vielleicht ist wichtig, auch
ich könnte auch, das hat mich so lange in meinem Weg geprägt.
Genau.
Letzten Endes bin ich dadurch in der katholischen Kirche gelandet, wie auch immer. Aber ich könnte ja die mich auf diesen Weg geführt haben. Wie gesagt, die katholische Kirche hat mich sehr früh verloren. Generell die christliche Kirche. Ja. Aber dass ich da wieder gelandet bin, ist letzten Endes ja diesem spirituellen Prozess geschuldet.
Aber schauen Sie, genau das finde ich so spannend. Jetzt haben wir also einen, der, wo man sagen könnte, der ist wirklich Christ oder versucht das zu sein. Dann nehmen wir Papst Franziskus. Ne? Und dann geht er nach Abu Dhabi, verbündet sich mit dem Großimam aus Kairo, dem Al-Tayyib, und mit der Hilfe ihrer Leute und so weiter bringen die ein Dokument zustande, ein Dokument der Brüderlichkeit oder der Geschwisterlichkeit, wo sie eigentlich sagen, also was können wir Religiöse in dieser Welt tun, um die Kraft der Religion, aus welchen Ecken wir auch kommen, aber doch zusammenlegen, weil es sozusagen um diese Dimension der Geschwisterlichkeit geht. Also wenn das stimmt, dass wir alle Kinder Gottes sind, dass wir alle Kinder, wir würden sagen, eines Vaters im Himmel sind, dann sind wir untereinander Brüder und Schwestern, jeder mit dieser unendlichen Würde ausgestattet. Und dann muss es doch möglich sein, dass diese Religionen sich darauf einlassen und da Wege zueinander finden. Also ich kann das nur empfehlen. Genau dasselbe, ein Papst Franziskus fährt nach Kasachstan. In Kasachstan gibt es noch nicht mal Katholiken oder kaum Katholiken. Aber es gab da die Konferenz der Führer der großen Religionen. Papst ist halt einer von denen. Da gab es eine Konferenz, ein Dokument, hat dann am Ende seine Unterschrift geleistet. Das Spannende war, als er im Rollstuhl da ankam, natürlich, die anderen sagten, die sind ja auch von ihrer chinesischen Regierung gebrieft oder von Russland, von der Orthodoxen, von Putin und so weiter. Und die Muslime auch. Und der Papst rollt da rein mit seinem Rollstuhl. Und der Al-Tayyib, dieser Großimam, sieht ihn, kommt auf ihn zu, umarmt ihn. Und alle sagen, ach ja, wunderbar, dann ist er einer von uns. Und dann merkt man plötzlich, was für eine Kraft ausgeht sozusagen dann auch in die anderen Religionen hinein, wo man wirklich sagt, okay, lass uns doch das leben, was wir miteinander leben können.
Da sollten wir eine eigene Podcast-Folge draus machen.
Dann finde ich auch einen sehr schönen Einstiegssatz für unsere Folge Nummer 5. Denn wir befinden uns jetzt schon langsam auf der Zielgeraden Richtung Bundestagswahl. Und was können wir Gläubigen, Katholiken mit an die Hand geben? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, über Staat, Kirche, Aufgabe von Politik, Aufgabe von Kirche. Das haben wir jetzt auch sehr ausführlich gemacht, dass Religion wieder mehr präsenter auch im Alltag, im alltäglichen Leben, eben dass Kirche kein Sportverein ist, in dem man ein- und austritt, sondern dass da noch viel mehr auch an Substanz und an Kraft dahinter sich verbirgt, die es wert ist und wichtig ist auch für ein gesellschaftliches Leben. Gehen wir jetzt mal Richtung Zielgeraden. Was können wir den Katholiken mit auf den Weg geben, wenn sie am Sonntag ihr Wahlkreuz setzen? Denn was wir natürlich nicht mit unserer Podcast-Serie jetzt hier wollten, ist, wir wollten keine Wahlprogramme analysieren auf katholische Werte hin. Wir wollten jetzt keine Blaupause auf die ganzen Wahlprogramme werfen. Dennoch die Frage, mit welchen katholischen Werten geprägt sollte man sich denn möglicherweise mit den Wahlprogrammen von Parteien beschäftigen?
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.